Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Eine Trauung von Hochseilartisten in 15 Meter Höhe. Tango im Gottesdienst. Ein 7-Sterne-Hotel für Obdachlose. Es sind nicht die spektakulären Ideen, um die Hans Mörter verlegen wäre. Angst davor, sich zum Narren zu machen, hat er auch nicht. Nicht, wenn er mit Clown-Nase im Gesicht predigt und auch ansonsten nicht. Doch nur Freunde macht man sich so nicht. Andererseits werden viele Menschen von ihm angezogen, so viele, dass seine Kirche immer voll ist. Ich bin der glückliche Pfarrer mit einem bunten Völkchen von Gläubigen und Heidenmenschen, sagt er. Und einen glücklichen Eindruck macht Pfarrer Mörter in der Tat. Er liebt seine Arbeit und die Menschen. Sein Problem, sagt er, sei nur, dass er nicht zuschauen könne. Jedenfalls nicht, wenn er Ungerechtigkeiten zuschauen sollte. Dann ist seine Erfahrung mit sich selbst, renne er gegen Beton. Aber meistens erfahre er dann ja, dass der anfange zu bröckeln. Über diesen Beton wird zu reden sein. Aber wir versuchen auch zu erklären, warum Hans Mörter mit Gott so ein Don Camillo-Ding hat. Kann nur spannend werden heute und vielleicht auch lustig. Herzlich willkommen, Hans Mörter. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon, Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Pfarrer Hans Mörter. So weit sind wir gekommen. Unser Gast muss sich immer selber vorstellen. Deswegen bitte, Alter.
Oh, ich bin 58 Jahre alt.
Beruf?
Evangelischer Pfarrer.
Berufung?
Pfarrer. Mensch.
Die Religion bei evangelischem Pfarrer ist ja ziemlich klar, aber wie gerne evangelisch?
Rheinisch evangelisch, das also nicht preußisch evangelisch.
Also rheinisch evangelisch und dann die Frage, gerne?
Gerne, ja. Okay. Also mein Vater ist katholisch, das schwingt wahrscheinlich irgendwie in den rheinischen Genen.
Von meinem Vater habe ich?
Den Dialekt gelernt und irgendwie jedes immer.
Ohne meine Mutter?
Hätte ich wohl meinen starken Glauben nicht, also dieses tiefe Urvertrauen, dass Gott mein Gegenüber ist.
In unserer Metzgerei gab es auch Knöpfe und Strümpfe, weil?
Ja, weil mein Vater einfach auf die Menschen achtete und merkte, wenn die alte Frau Müller irgendwie keine Strümpfe hatte, dann hatte die eben auch besorgt.
Mit Stefan Raab habe ich, außer dass unsere Väter rheinische Metzger sind, gemeinsam?
Ach, ich glaube, ich brauche nicht so, mich ständig mit anderen zu messen.
Wenn es in der Schule ungerecht zuging, musste ich?
Ja, auf die Barrikaden gehen, auch wenn das manchmal für mich nicht gut war, was dann die Lehrer angeht.
Ich konnte nicht anders, weil?
Weil ich es nicht ertragen kann, wenn andere leiden, wenn andere ungerecht behandelt werden. Ne? Das war einfach mein Ding dann.
Als mein Bruder starb,
war das für mich meine große Krise, klar. Also der GAU in meinem Leben, oder der dickste GAU, würde ich sagen. Und die große Frage auch, wer bist du, Gott? Also dieses Verhandeln. Also das war meine hinkende Hüfte für mein Leben.
Theologie wurde eine Alternative zur Psychologie für mich als?
Ja, weil es in der die Theologie abenteuerlich nach dem Menschen fragt und den nicht in Kästchen packt. Das, diese große Offenheit und die Suche und das Begegnen, das faszinierte mich.
Ich wollte meinen Freunden immer erklären können, warum ich glaube, weil?
Ja, weil die meisten von meinen Freunden Atheisten waren oder jedenfalls dann einen sehr großen Abstand zu Glauben und Kirche hatten. Ich habe mir gedacht, wie kriege ich das erklärt? Und wenn ich Theologie studiere, dann kann ich das gut erklären, Pustekuchen.
Ich konnte es ihnen aber nie erklären, weil?
Ja, weil es ein Glauben ist und keine Wissenschaft und keine Theorie. Und und ich glaube, meine Freunde haben es im Laufe der Jahrzehnte verstanden, wie ich es gelebt habe. Also das,
wenn sie heute fragen würden, würde ich sagen?
Dann würde ich sagen, erinnere dich an dein Urvertrauen, wie du geboren bist und darin begegnest du auch Gott, findest du Gott, das ist ein guter Weg.
Als ich in Bonn während des Studiums die Obdachlosen sah, habe ich...
Ja, mich zu ihnen gesetzt, weil es mich gereizt hat. Wie leben die? Die sind immer an der gleichen Stelle, es sind interessante Leute. Und so haben wir angefangen, miteinander einmal wöchentlich Mittag zu essen, also miteinander zu kochen.
Seitdem ist die Heilsarmee für mich?
Eine wunderbare Menschen, ein bisschen skurril. Erstmal so für den normal denkenden Menschen, aber sie sind ungeheuer präsent, was die Obdachlosen angeht und schätzen die. Also das ist, ich habe allerhöchste Hochachtung vor denen.
In Kolumbien habe ich
neben Straßenkindern gesessen und geredet und ganz viel gelernt.
Nach Kolumbien wusste ich eine Zeit lang nicht, wo meine Heimat ist, weil?
Weil Deutschland mir fremd geworden ist. Die deutschen Probleme, meine deutschen Freunde und Kolumbien ein Stück Heimat geworden ist mit seiner Offenheit. Ich habe Salsa tanzen gelernt und einfach auch die eine ganz andere Freiheit und Weite. Und das musste ich neu verorten. Ne? Wo gehöre ich hin?
Pfarrer in der Südstadt. Wollte ich werden, weil?
Dass meine Stadt ist, mein Viertel, die Menschen, zu denen ich mich hingezogen fühle. Also ich bevor ich mich beworben habe, habe ich die Südstadt ergangen zu Fuß und wusste, das ist mein Ort in der Welt.
Pfarrer in der Kölner Südstadt zu werden, war aber schwierig, weil?
Jo, dass die Menschen, mit denen ich da direkt zu tun hatte, die fanden das sofort klasse, wollten mich gerne haben. Aber andere in der Stadt, wir sind ja eine große Gemeinde in der Kölner Innenstadt, die ganze Kölner Innenstadt, da gab es wohl Angst, dass wenn der Hans Mörder kommt, dann wird es durcheinander. Und die waren erstmal dagegen und haben versucht, das auszublocken, haben es aber nicht geschafft.
Um die Jugendabteilung von Fortuna zu retten, bin ich zum Spendensammeln in ein Bordell gegangen, ja. Weil...
Ja, weil mich natürlich, also erstmal ging es mir darum, die Jugendabteilung von Fortuna zu retten, mit Corne Wachter und Ralf Richter zusammen. Und in Köln stockten die Spenden, es kam zu weniger und dann dachten wir müssen ein deutliches Signal setzen. Und das ist eins, hat auch so funktioniert. Die mit Köln haben gelacht, weil wir das, der Ralf Richter und ich, mit sehr viel Achtung vor den Frauen gemacht haben. Wir sind da rein und sind lange da geblieben, sind mit viel Geld rausgegangen, auch was die Frauen gespendet haben. Welcher Mann geht schon aus dem Puff raus und mit mehr Geld als reingegangen ist. Und vor allem, ich hatte meine Prostituierte beerdigt und dass die ermordet worden ist. Und seitdem hat mich das Schicksal und das Leben von Prostituierten nie losgelassen. Und das war der eigentliche Reiz auch.
Meine Kirche fand das?
Nicht lustig. Die brauchten eine Woche, um es zu merken.
Hans Mörter ohne Karneval ist wie?
Ohne Karneval, das ist wie atmen ohne Luft, das geht nicht.
Ein 7-Sterne-Obdachlosen-Hotel ist für mich?
Ein Haus der Würde für wohnungslose Menschen.
Damit es das geben kann, brauchen wir?
Geld, Sponsoren, Freunde, vor allem ein Haus. Ein Kölner Kölnerin, der sagt, ich habe ein Haus und das stelle ich euch dafür zur Verfügung. In der Kölner Innenstadt aber.
Mit Gott habe ich so ein Don Camillo-Ding, weil...
Ja, weil ich einfach weiß, er ist da, ist mein Gegenüber und ich kann mit ihm rechnen. Jede Sekunde, jeden Augenblick und manchmal sage ich auch, komm, schau nicht so genau hin. Gott ist mein Freund.
Viel Stoff für diese 2 Stunden. Unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen ist Hans Mörter, Pfarrer in Köln in der Südstadt. Pfarrer Mörter, wer Köln nicht kennt, dem müssen wir mal kurz erläutern, was das bedeutet, Pfarrer in der Südstadt zu sein. Was ist denn da anders als in anderen Kölner Stadtvierteln?
Ja, es ist einfach das Herz der Welt sozusagen.
Doch, also kleiner haben Sie es jetzt gerade nicht. Nee, alle Braunsfelder, alle Nippeser mal weghören. Ja, nee. Also Köln ist schon das Herz der Welt. Jetzt ist auch noch die Südstadt. Genau. Machen Sie die Welt nicht ein bisschen klein?
Ja, aber im Kleinen entdeckt man auch das Große. Nee, gut, okay. Also Südstadt ist einfach ein Stadtteil, wo es eine ungeheuer tolle Mischung von Menschen gibt. Und, also vom Wohnungslosen, Obdachlosen, Junkie im Volksgarten und Kabarettisten, Schauspieler, Medienleute, Türken, Griechen, Italiener, Alte, Junge. Also es ist schon ein Panoptikum.
Wirklich Alte und wirklich Junge?
Ja, die gibt es bei uns. Ja.
Okay.
Und ich hoffe, dass das noch lange so sein wird, weil die Mietpreise, die lernen einen eben das fürchten und da sorgen wir uns alle und wir werden da auch kämpfen, um diese bunte Vielfalt des Stadtteils zu erhalten.
Kämpfen sind sie ja gewohnt, da kommen wir gleich noch zu. Trauung auf dem Hochseil, 15 Meter über dem Boden.
Naja.
Das ist eine von vielen ziemlich verrückten Ideen. Tango-Gottesdienst ist eine andere. Hans Mörter, wenn man sie, also wenn man von ihnen liest oder sie googelt oder wie auch immer, dann schwebt da so eine Aura drum. Ich würde die mal Sensationspfarrer-Image nennen.
Mhm. Bin ich
da
nicht.
Was dran? Nee, nicht?
Bin ich nicht.
Nee. Aber es geht immer spektakulär zu.
Ja, ja, genau. Aber das ergibt sich. Das ergibt sich einfach aus Kontakten, aus Begegnungen. Also zum Beispiel, dass im Flickflack zwei Artisten sind, die in der 7. oder 8. Generation Hochseilartisten sind und im Spanisch sprechen und einen Pfarrer suchen, der sie traut, an dem Ort, der ihr Lebensort ist. Die Artisten leben im Zirkus, sie schlafen im Zirkus.
Ja, genau.
Und dann, wenn ich dann gefragt werde, könntest du das machen? Dann denke ich erstmal, oh Gott, und dann sehe ich die Situation. Ich frage immer, was ist die Situation? Ist sie glaubwürdig, die Situation? Mhm. Ist die stimmig? Und dann rede ich auch mit den Leuten. Habe ich gemerkt, ja, die ist stimmig, das passt, das ist in Ordnung, ja, da gehst du hin. Ne, und so, dass, und dann, jemand anders traut sich eben nicht und sagt, dann frag doch den Hans Mörter, ja, und dann kriege ich immer so zu.
Das ist das mit dem Image.
Ja, also ja,
das ist das mit dem Image, es eilt ihnen halt der Ruf vorbei, dass es nicht verrückt genug sein kann. Also wenn wir uns das mal kurz angucken mit diesen Hochseilartisten.
Ja, ich bin nicht schwindelfrei übrigens.
Ja, das macht es ja jetzt wesentlich besser. Dann war das ja so, dass sie gesagt haben, ich habe das alles nicht so genau gewusst. Ich dachte, das ist im Zirkus. Ich dachte nicht, dass das da oben auf der Plattform stattfindet. So, dann waren sie aber nun mal da und haben sich gedacht, mitgehangen, mitgefangen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber als sie dann da oben standen und da wieder runterkommen, dann wird es ja erst so richtig gruselig. Was passiert denn in Ihnen? Also erzählen Sie doch mal, wie Sie da wieder runtergekommen sind.
Erstmal, das so diese Gänsehautgeschichte ist schon, da oben auf dieser wackeligen Plattform zu stehen und die beiden zu fragen, ob sie es ernst meinen und denen auch so einen Zuspruch zu machen. Und dann springen die los und ineinander. Ne? Also die springen dann das, was sie vorher gesagt haben, diese Treue, zelebrieren sie in ihrer Nummer. Das hat mich total beeindruckt. Ja, und dann musste ich eben runterklappen. Und unten war das Netz und das war eben tief unten und von oben sieht das viel höher aus als von unten nach oben.
Das ist schon, kennen wir alle vom 3-Meter-Brett.
Ja, genau.
Im Freibad.
Ja, oder 10 Meter, oh Gott. Also jedenfalls, das ist schon eine Riesenüberwindung, da dann einfach diesen kleinen Schritt zu machen. Dann, ja genau, auch ich werde aufgefangen da unten, das geht gut.
Aber Sie hätten doch runterklettern können. Darauf will ich nämlich eigentlich raus, weil das macht es ja dann, also Sie haben Höhenangst, Sie machen das trotzdem. Sie machen, so, jetzt stehen Sie da oben und könnten ja einfach wieder runterklettern.
Nein.
Aber nein, Hans Mörter springt ins Netz.
Ja, da weht der Talar so schön. Ne? Ich dachte, es ist einfacher. Das ist die einfache Möglichkeit, weil diese Leiter, das ist ja eine Strickleiter und die wackelt, die wird zwar festgehalten unten, aber die wackelt trotzdem ganz, ganz schön fies. Und ich dachte, das tue ich mir nicht nochmal. Und dann bin ich hochgeklettert, aber da dieses wackelige Ding nochmal runter. Nee, dann mache ich es mir einfach, ich springe einfach. Ich habe nicht gewusst, dass dieser kleine Schritt so ein großer Schritt ist.
Also wenn man das jetzt so anguckt, dann hat sich das ergeben. Also sie haben gedacht, sie trauen die in der Manege.
Ganz
sie gehen
genau.
nur in den Zirkus.
Ja, ja.
Also wollen wir gerecht sein.
Ein Altar steht unten.
Genau, wollen wir gerecht sein.
Genau.
Also und dann hat sich das ja, hat sich das ja immer weiter so entwickelt. Ja. Und dann sagen sie aber ja nicht nein. Sie sagen dann aber ja nicht, jetzt Leute, holt den Altar hier hin und wir stellen den hier in die Manege an. Das läuft das hier nicht. Mhm. Sondern sie gehen das ja mit. Ist das was Typisches für ihr Leben?
Ja, aber nur wenn es stimmt. Ne? In dem Fall stimmt es für mich, weil die danach diese Springgeschichte machen wollten, als ihr Ja nochmal, als ihr Bekräftigen. Das leuchtete mir ein. Ich sage aber auch immer auch schon, also gerade bei Hochzeiten, wenn ich da Fragen bekomme, sage ich auch regelmäßig, nein, mache ich nicht. Also ich bin hier nicht der Beglücker von allen.
Wann haben Sie denn Nein gesagt? Also mal ein Beispiel.
Also manchmal gibt es Leute, die zelebrieren ihre Hochzeit und suchen die Puzzleteilchen zusammen. Also das ist dann irgendwie... genau, so eine RTL-Hochzeit ist das zum Beispiel gewesen. Die wollten auf irgendeinem Schloss in Frankreich, also eine tolle Hochzeit mit Hochzeitspaaren, die von RTL die Hochzeitsfeier geschenkt bekommen, drehen.
Ah, okay.
Und die Zeremonie, die Trauung dann eben auch auf diesem Schloss machen.
Mhm.
Und da habe ich ganz klar gesagt, liebe RTL-Leute, es ist okay, was ihr alles machen wollt, aber es ist nicht mein Ding, ich bin da nicht dabei, da bin ich nicht euer Mensch für. Ich mache also keine Event-Inszenierung da, sondern für mich muss es einfach stimmen und das stimmt nicht.
Und wenn es stimmt, dann ist es aber auch so, dass Sie sagen, okay, ihr wollt das so, ich gehe das mit euch.
Ja, dann gehe ich auch auf ein Schiff. Es gibt ja katholische Kollegen, die sowas auch schon mal machen. Wir dürfen es offiziell eigentlich gar nicht, aber wir gucken.
Warum darf man das nicht?
Weil das muss schon in der Kirche sein. Die Kirche ist der Ort. Ne? In der katholischen Kirche ist ja der Sakramentsort. Bei uns ist es der Altar, vor dem das Jawort gegeben wird, der Ort, wo die Gemeinde sich trifft. Aber wenn ein Paar sich zum Beispiel auf dem Schiff kennengelernt hat, das gerade am Dom vorbeifährt, dass der Punkt war, dann kann man das durchaus ernst nehmen.
Okay, also Südstadt, sehr rheinisch, buntes Völkchen, ja. Viele ungewöhnliche Dinge passieren da und das war ihnen auf eine Art in die Wiege gelegt, in eine Wiege, die im rheinischen Bonn in einer Metzgerei stand. Mhm. Und warum da auch Knöpfe verkauft wurden, das erzählen wir gleich mal ein bisschen genauer. Im Domradio, die Sendung Menschen, heute mit Pfarrer Hans Mörter. Ich habe versprochen, wir gehen mal in Ihre rheinische Metzgerei, dahin, wo die Wiege gestanden hat von Hans Mörter. Wir haben auch schon gesagt, das verbindet Sie mit Stefan Raab, der ist auch in der Metzgerei im Rheinland, aber in Köln-Sülz groß geworden. Aber in dessen Elternhaus, ich weiß es ganz genau, wurden weder Damenstrumpfhosen noch Knöpfe verkauft. In Ihrem schon. Ich finde das sehr skurril, dass ich sowohl ein Viertelfund Mett als auch eine Damenstrumpfhose kaufen kann.
Genau. Und Nutella, dass die Söhne aufessen mit dem Löffel. Also das hat mir meinem Vater immer gefallen, dass er einfach Menschen geliebt hat und sie wahrgenommen hat. Und wenn die ein Problem hatten, dann versuchte er, dieses Problem zu lösen. Und Netzstrümpfe dann in der Metro zu besorgen, ist einfach eine einfache Übung.
Und es waren einfach, also es war eine ältere Klientel und er hat einfach so ein bisschen wie so ein Tante-Emma-Laden funktioniert. Ja, genau. Das, was die Menschen brauchten, hat er organisiert.
Also jetzt gerade ein bisschen erweitert. Nicht total Tante-Emma-Laden, aber auf jeden Fall hat er so ein Sortiment von Sachen, wo er wusste, die älteren Nachbarn, die brauchen das und er spart ihnen dann die langen Wege in die Stadt, weil da hätten die weiter für gehen müssen. Und das war natürlich auch immer alle ganz klasse. Dass er, also er war ein Kümmerer an der Stelle.
Ja, genau. Deswegen habe ich das ja eben so gesagt. Also bei mir kommt so ein italienischer Film, wo irgendwie so eine Szene, wo man irgendwie, so könnte man noch einen Film anfangen, wo dann ein Laden aufgebaut ist und ich würde mit der Kamera entlangfahren und irgendwie diese ganzen Fleischauslagen haben und dann habe ich den kleinen Kramladen daneben. Genau. Also, aber das sagt ja viel über Ihren Vater und wie er seine Kundschaft angeguckt hat.
Ja, also sehr liebevoll. Ne? Oder warum war, ich meine, dass da ältere Frauen kommen und eben zwei Scheiben Fleischwurst und noch eine Scheibe Salami kaufen, damit wieder nach Hause gehen und das jeden Tag machen. Da könnte man sagen, ich reiße mir jetzt die Haare aus und davon kann ich auch nicht leben. Aber das gehörte zum Leben damit dazu.
Sie hatten noch ein paar Brüder und alle Jungs mussten mitarbeiten und jeder, was er gut konnte. Ich finde es interessant, dass sie zum Rechnen eingestellt wurden.
Ja, Rechnen und Kundenbetreuung. Also das war so, also mit den Leuten reden oder Sachen hinbringen. Ja, mit dem Fleisch hatte ich es nicht so. Und also das war, ich wusste auch nie, was es war. Ich war eher so der Käseesser auch, zum Entsetzen meines Vaters.
Ja, Söhne können aus der Art schlagen. Ja. Aber das war einfach auch ein Familienbetrieb und jeder ist da an seinen Platz gestellt worden. Genau. In welchem Alter denn?
Auch das fing sehr früh an, also ich glaube so ab der Grundschule waren es kleine Aufgaben und ich wurde dann irgendwann, ich war auch der Putzer, also die Privatwohnung, da war ich für zuständig, weil meine Mutter ja auch im Laden stand, habe ich auch mal gerne gemacht, gestaubsaugt und geputzt, ne? Das tue ich bis heute auch, auch in der Gemeinde schon mal, wenn es drauf ankommt, wenn Not am Menschen ist, ja, das ist eine gute Lehrzeit gewesen auch, eben ineinander zu greifen, ne? So eine Sache zusammen zu machen, dass es geht.
Wenn wir das mit der Kundenbetreuung angucken, was haben Sie denn da über die Menschen gelernt als Kind?
Dass es sehr skurrile Menschen gibt, dass es unfreundliche Menschen gibt, dass es warmherzige Menschen gibt, dass es Menschen gibt, die einsam sind und die erzählen wollen. Also es ist so die Bandbreite des Menschseins kennenzulernen und auch wie schön das sein kann, sich zu begegnen. Also mich hat das fasziniert, Menschen zu begegnen.
Bleiben ein bisschen bei Ihrem Vater. Wir können jetzt nicht alles angucken. Über Ihre Mutter gäbe es auch viel zu erzählen. Aber was ich ganz hinreißend fand von dem, was Sie erzählt haben, das waren die Weihnachtsgeschenke. Ihr Vater war jetzt nicht der große Redner. Na? Ja, genau. Aber dass er alle seine Söhne sehr lieb hatte, das wussten sie. Schon alleine wegen der Weihnachtsgeschenke.
Ja, genau. Sehr, sehr früh. Also er ist so ein Tüftler und Bastler gewesen. So, eigentlich wollte er immer eher so in die künstlerische Linie gehen, konnte aber zu seiner Zeit nicht und musste was lernen. Und das war damals Handwerk. Und das Metzgerhandwerk war das Einzige, was ihm da für ihn dann eine Option war, von seinem Elternhaus aus. Aber das heißt, er hatte erstmal mit dem Geschäft sehr wenig Zeit. Es war sehr viel Arbeit und Steuer und sonst was alles. Und dann ist er in der Winterzeit immer in den Keller gegangen, in den Kellerraum und hat den abgeschlossen. Das war immer der Geheimraum, wo wir dann als Kinder wussten, aha, unser Vater bastelt wieder. Und in der Regel so um die 3 Monate lang, das ist fast jeden Abend, Märklin-Eisenbahn gebaut. Jedes Jahr eine neue Riesenlandschaft mit Tunneln und Bergen und Häusern, Landschaften und Autos drauf und immer 3 Bahnen, sodass die 3 Brüder keinen Zank miteinander kriegten, sondern jeder seine eigene Bahn hatte, wir damit spielen konnten. Also es war immer das große Erlebnis. Oder Puppenhäuser, Puppenladen.
Und an Heiligabend stand das dann wie so eine große mit Laken abgedeckte Landschaft da?
Es gab so einen Raum, der war das Spielzimmer. Mhm. Und da, wo dann auch die große Platte stehen konnte. Und da war das große Laken drüber und wir immer, oh, wie wird es diesmal sein? Dann, das war dieses große Staunen und dieses glückliche Kindsein da, das ist schon ein Ereignis. Wenn ich heute zurückschaue, auch die Räume, in denen wir gelebt haben, wie klein das eigentlich alles war und wie unterschiedlich man das als Kind sieht, aus der Kindperspektive, da ist alles groß. Ne? Und aus der Erwachsenenperspektive wird das alles irgendwie klein. Aber in sich ist es einfach eine große Geschichte gewesen.
Das klingt nach einer behüteten und nach einer geförderten und schönen Kindheit, aber ich glaube, selbst die allerglücklichste Kindheit, wenn man ins Leben reinwächst, dann gehört es zum Menschsein dazu, dass man irgendwann auch Leid erfährt. Bei Ihnen gab es Leid, da haben wir im Fragebogen schon drüber gesprochen, als einer Ihrer Brüder starb.
Ja.
Darüber reden wir gleich. Hans Mörter, unser Gast heute in der Sendung Domradio Menschen. Sie wollten eigentlich Psychologie studieren. Das hätte aber eine Wartezeit bedeutet. Das hätte vielleicht auch bedeutet, dass Sie in der Schule ein bisschen weniger für Gerechtigkeit kämpfen, ein bisschen mehr lernen.
Ja, also mein Schwerpunkt lag eindeutig auf der Schülermitverwaltung und dem, was da abging. Und
dafür gab es dann aber leider keinen Numerus Clausus.
Nee, genau. Und bei manchen Fächern war ich einfach ein bisschen faul und bin damit gut durchgekommen. Genau.
Alternativ ist dann die Theologie aufgetaucht. Mhm. Und beim Nachdenken habe ich gedacht, naja, es gibt natürlich eine Schnittmenge zwischen Psychologie und Theologie. Ich würde die mal ganz grob nennen mit irgendwas mit Menschen machen. Ja. So. Aber zwingend ist das als Alternative ja nun wahrlich nicht.
Nee.
Was hat sie denn in die Psychologie, in die Theologie gezogen?
Also ich sage einfach, das war Professor Gunneweg, so ist er im Alten Testament.
Waren Sie ja schon Theologiestudent, ich meine vorher.
Vorher. Ja, das war natürlich so die Frage, die Neugier, was glaube ich eigentlich? Mhm. Ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, ich könnte mal Pfarrer werden, das war eigentlich für mich ausgeschlossen, weil ich dachte, da irgendwo stehen und Predigten halten, das kann ich nicht, das ist nicht mein Ding, ich mache anderes. Und dafür bin ich auch zu schüchtern, ich bin irgendwie auch schüchtern, das glaubt mir kein Mensch, aber bin ich trotzdem.
Okay.
Das war für mich eigentlich ausgeschlossen, Pfarrer zu werden. Aber dass man mit Theologie ganz vieles machen konnte, das wusste ich eben, also probier es aus, habe ich mir gedacht, dann versteh ich für mich auch viel mehr, was ich denn glaube, weil viele Texte, viele Geschichten aus der Bibel, die habe ich einfach nicht verstanden und ich bin einfach unglaublich neugierig.
Das heißt, Sie hatten Gott praktisch in sich und wollten dann einfach mehr darüber wissen.
Ja,
und das war einfach so eine starke, Anziehungskraft dann an dieser Stelle ausgeübt, als der Weg in die Psychologie einfach einen Aufschub bedeutet hätte. Das, was da immer wieder auftaucht, ist auch im Fragebogen schon, dass bei Ihnen, das ist nicht bei allen Menschen so, aber bei Ihnen Gott immer gleich Urvertrauen ist. Das hat sich auch nicht geändert, als es, ich sage es jetzt mal im Plural, Katastrophen in Ihrem Leben gab. Also es gab nicht eine, sondern unterschiedliche. Ja. Ich würde gern uns erstmal auf die fokussieren, als Ihr Bruder starb. Mhm. Das ist immer ein Gau in jeder Familie für alle Beteiligten. Und das war auf eine sehr, sehr ungewöhnliche Art. Er war im Zivildienst und wie ist er gestorben?
Der war auf dem Weg zurück an seinem 21. Geburtstag mit einem Kollegen von ihm, also hat Spätzivildienst gemacht, wollte in das Altersheim zurück, das um 23 Uhr abends geschlossen hat. Es gab einen riesen Schneesturm an diesem Tag, also vormittags Regen und dann kam die Kaltfront, eine richtig massive Kaltfront übers Rheinland und hat alles eingeschneit. Die haben sich festgefahren, waren in der Nähe des Altersheims und er dachte, nach dem zigsten Mal aussteigen und den Wagen anschieben und klitschnass sein. Mein Bruder hatte nie viel Sachen an, er war so ein Neandertaler vom Aushalten her, sehr schmal, aber sehr zäh. Und hat dann beschlossen, er geht Hilfe holen und geht einfach die 300 Meter, oder die es ungefähr sind, ein bisschen geradeaus, einen Hang runter, einen Hang wieder hoch, ein bisschen geradeaus wäre er da gewesen. Und stattdessen hat er sich verlaufen, also die Kälte hat ihn gelähmt, hat sich verirrt und ist dann erfroren.
Puh, ja. Das ist, das hat sie natürlich als Familie und sie persönlich in Verlust und Trauer und Krise gestürzt. Es hat aber an ihrem Urvertrauen nichts geändert. Das ist schon oft in der Geschichte der Menschen anders ausgegangen.
Ja, aber das war schon, also die erste Nacht dann, ich war in Italien mit einer Jugendgruppe und wurde dann mit dem Auto zurückgebracht und habe geheult. Ich glaube, ich habe jeden Tropfen Feuchtigkeit, den ich hatte, in dieser Nacht rausgeheult. Und das war dann dieser berühmte Gotteskampf. Ne? Also ich habe verhandelt. Ich habe gesagt, pass auf, ich gebe dir alles, wenn das ein Irrtum ist. Ich habe versucht rauszuholen, was da rauszuholen ist, zu bieten, was ich nur bieten kann. Ne? Ich habe da wirklich auch um sein und mein Leben gefeilscht, wirklich wie auf dem Markt. Und dann immer wieder in die Katastrophe rein, dass es war. Und dann, aber wenn nicht, ne, dann vielleicht, also gib mir diese Chance. Also ich habe wirklich gekämpft da. Und als es dann hell wurde, wir dann zu Hause waren, da wusste ich, nein, es ist vorbei, es ist so. Und das musst du jetzt akzeptieren. Und ich habe aber nie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt, warum Gott, warum gerade ich, warum mein Bruder? Sondern das war für mich, das ist ein Unglück, das passiert ist und wo ich so, wo bist du jetzt für mich? Ne? Aber diese Frage konnte ich immer stellen. Ne? Ich habe nie losgelassen, sondern ich habe versucht zu halten, wie der Jakob am Jabok, der mit Gott kämpft, bis hin zum, ich lasse dich nur, wenn du mich segnest. Also das war das. Ne? Also dieses, ich habe festgehalten, irgendwo gibt es hier eine Richtung und die habe ich gesucht. Und deswegen konnte ich auch die Trauerfeier halten.
Das heißt, sie sind da, sie haben nicht losgelassen und dann ist Gott auch nicht weggegangen. Also beides. Nee,
also
nicht.
Im Gegenteil, also ich habe so nach diese Suche, ne, wo bricht jetzt mein ganzes Vertrauen zusammen? Ist jetzt, es gibt überhaupt keinen Sinn mehr? Geht es alles verloren oder wo ist die Richtung hier? Und dann, indem ich so, also mich an, ja, der sich an Gott festhielt, konnte ich meinen Bruder loslassen, den ich dann auch in einem Traum sah. Da fuhr ich auf dem Fahrrad eine Straße entlang, die ich regelmäßig fuhr. Mein Bruder, ein Auto überholte mich und im Heck sah ich meinen Bruder, der winkte mir zu. Das Auto fuhr geradeaus, fuhr um eine Rechtskurve, war außer meinem Blick und ich wusste, alles ist gut mit dem Traum. Also so dieses Gott nicht lassen und meinen Bruder loslassen können. Das war, also das gehört, das war so eine Einheit. Aber das wusste ich am Anfang nicht. Das ist ein Prozess gewesen mit ganz viel Tränen und Reden mit den Freunden auch, also mit den engsten Freunden. Ganz spannender Prozess, ein ganz wichtiger Prozess auch für mich. Ich glaube, das hat mir auch, das qualifiziert mich einfach auch in der Trauerarbeit, ne? Dass ich da ganz anders mit Menschen umgehen kann, weil ich weiß, was das für ein Schmerz ist.
Weil sie da einmal selber durchgegangen sind. Es gab noch mehr Katastrophen, die haben aber eigentlich, die brauchen wir jetzt gar nicht alle erzählen, die sind auch gruselig, aber es hat nichts an diesem Endergebnis geändert.
Nee, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ja. Okay. Oder gerade deswegen auch. Ne? Also ich glaub, wenn man
gerade
durch Feuer,
deswegen auch.
Wenn man durch Feuer geht, dann ist das so, entweder lebe ich dann oder ich bin krank. Ne?
Oder sie sind verbrannt.
Ich bin verbrannt, ja. Und das bin ich nicht. Also ich habe das Gefühl, es kommt immer mehr Energie. Die Energie wird immer mehr.
Aber sie sind durch das Feuer gegangen und sie sind nicht angesenkt? Also sie sind die Flammen haben sie nicht...
Nein.
Es hat auch weh getan.
Es tut fürchterlich weh. Es tut fürchterlich weh und auch das nicht akzeptieren gehört auch mit dazu, aber das Aushalten ist das entscheidend. Ich halte das aus und ich suche mir die Leute, mit denen ich darüber reden kann. Mhm. Also ich suche mir Freunde, ich suche einfach jemanden, ich suche mir gegenüber. Das ist für mich das Gebet, dieses direkte Ansprechen, aber dazu auch dieses, da hält jemand meine Hand, dann nehme ich jemanden in den Arm oder ich kann jetzt heulen, ich brauche nichts sagen, ich kann schweigen oder einfach reden. Ich kann jemandem auf die Nerven gehen damit auch.
Wir haben noch eine ganze zweite Stunde für Hans Mörter in der Sendung Domradio Menschen. Das tun wir auch gleich. In der zweiten Stunde reden wir über Ihre Obdachlosenarbeit. Aber vorher, zur vollen Stunde, hören wir den Text, den Sie uns mitgebracht haben.
Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott springe ich über Mauern, und verbunden mit Psalm 91, Gott wird seine Engel entbieten, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Willkommen zur zweiten Stunde in der Sendung Domradio Menschen. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist der Kölner Südstadtpfarrer Hans Mörter. Mitgebracht haben Sie uns Gott und die Engel. Es ist ja ziemlich voll hier geworden im Studio. Warum Gott und die Engel?
Also Gott ist ja genau dieses, keine Angst haben müssen, ne? Vor nichts und niemandem Angst haben müssen, nicht kuschen müssen, nicht resignieren müssen. Also und ja, frei sein können. Das, es gibt keine, auch nicht einfach Grenzen akzeptieren zu müssen.
Das ist die Sache mit dem Beton, ja, genau, über den noch zu reden war.
Ja.
Aber wie geht das dann? Was heißt das, wenn Sie sagen, Gott heißt keine Angst haben, keine Grenzen haben? Wieso nicht?
Also wenn ich es zu tun habe mit einer Idee, also ich möchte ein Begegnungszentrum für Obdachlose einrichten, dann sagen mir die Leute, das geht nicht. Also so Kirchenleute sagen, das geht nicht, dafür gibt es kein Geld. Wir haben kein Geld dafür und wir haben auch keinen Raum. Und dann frage ich, wieso? Ne? Also da ist eine Grenze aufgebaut.
Was hat das mit Gott zu tun?
Da höre ich so in mich und denke, ich weiß doch, dass vieles möglich ist. Ne? Also warum soll ich jetzt mein Hoffen oder mein Träumen, meine Visionen ausschalten? Und dann denke ich so, der Gottesberg liegt doch vor mir, ne? Also da, wo Frieden wird. Und ich habe doch eine Idee für einen Friedensort, da wo Wohnungslose und Nicht-Wohnungslose sich begegnen können. Und das Restaurant gibt es inzwischen, diesen Ort. Mhm. Und wir hatten keinen Pfennig Geld. Also die anderen hatten alle recht. Wir haben keinen Ort gehabt, wir haben kein Geld gehabt. Und auf einmal haben wir haben den Ort, wir haben das Team. Das ist ein ökumenisches, tolles Team mit vielen Freunden dazu. Wir haben viele Menschen in Köln, die dafür spenden.
Also wenn ich so hartnäckig frage, dann deshalb, weil ich mir das gerne vorstellen möchte, immer innerlich. Also was passiert innerlich? Weil wenn man das nicht, also so sind es ja nur Worte. Also ja. Was bedeutet das? Also jetzt, Sie sagen, ich gebe einfach da nicht auf. Aber es gibt Leute, die geben einfach nicht auf, weil sie nicht aufgeben und weil sie sagen, ja, so einfach kriegt ihr mir doch nicht. Warum verbinden Sie das mit Gott?
Ja, weil das für mich eine Linie ist. Also so dieses, lass dich nicht ausbremsen in deinem Leben. Also riskier was, ich bin mit dir, ich lass dich nicht allein. Das ist die berühmte Wüstenwanderung, also aus Ägypten, aus der Gefangenschaft ausziehen, durch die Wüste hindurch. Und diese Verheißung, pass auf, du kommst an. Du hast deinen ganz eigenen Lebensweg, der passt zu dir. Das ist dein persönlicher Weg und der hat eine Perspektive.
Aber fühlen Sie das denn? Zu gehen. Haben Sie denn, also fühlen Sie, dass Ihre Hand in einer Hand liegt und dass da immer einer ist? Also fühlen Sie, dass Sie nicht alleine sind?
Ja. Also ich würde sagen, ich bin keine Sekunde meines Lebens alleine. Also ich habe eine tolle Tochter, ich habe eine tolle Frau, ich habe wunderbare Freunde, aber dieses so, ich habe diese göttliche Hand, ja klar, die ist da, die ist um mich rum da, die leitet mich auch ein Stück weit, der vertraue ich einfach auch.
Warum brauchst du dann noch die ganzen Engel? Ist auch schon ziemlich viel.
Ja, klar. Also diese Hand ist eben dieses so der Christus an meiner Seite, der Schöpfer, so diese große Kraft und Energie, die sich aber auch immer wieder symbolisiert in Engeln, die ich fragen kann, ey, kannst du dich mal vielleicht um den Peter kümmern oder um den Tom oder um andere, die Annemarie in der Südstadt. Also so, dass ich fragen kann, die brauchen Geleit und da kann ich nicht immer sagen, ey, pass auf, ja Gott, kannst du mal gerade klar machen oder so. Also so habe ich auch dieses Verhältnis. Ich sage, wenn ich sage, Gott ist für mich auch Urvertrauen, also ganz, ganz tiefes Vertrauen, nicht allein zu sein, dann brauche ich immer auch noch so Übermittler. Ne? So, und ich glaube, dass es diese Engelwesen einfach gibt, ob das unsere alten Seelen sind, die Seelen der Verstorbenen, kann gut sein, ne? Wer weiß es. Will ich aber nicht drüber spekulieren. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es diese andere Ebene gibt und dass ich die auch rufen kann. Ich besitze die nicht, aber ich kann sie bitten. Und bitten gehört zum Leben dazu.
Willkommen in der Sendung Menschen im Domradio. Unser Gast heute ist Hans Mörter, er ist Pfarrer in der Kölner Südstadt und da würden Sie gerne in dieser Kölner Südstadt ein 7-Sterne-Obdachlosen-Hotel aufmachen. Davon erzählen wir gleich, aber zuerst erzählen wir mal, wie das mit Ihnen und den Obdachlosen angefangen hat. Denn das war in Bonn, in der, also richtig so in der City, im Hofgarten auf einer Bank. Und Sie konnten da irgendwie nicht dran vorbeigehen. Warum nicht?
Ja, weil die saßen jeden Tag da. Ne? Immer vormittags saßen die, wenn ich zur Uni ging, saßen die da. Wenn ich aus der Uni rausging, saßen die auch da. Und die redeten miteinander. Das wirkte wie so ein familiäres Grüppchen auch. Und das machte mich einfach unglaublich neugierig. Wer sind die? Also klar, erkennbar Obdachlose, die sahen nicht so gut aus. Ich war einfach neugierig und habe mich dazugesetzt. Ja, schön. Also ja, das ist das Rheinische vielleicht. Man setzt sich einfach mal dazu, wenn man wissen will, wer bist du. Hallo und sag Hallo. Und
ja, das wussten sie dann aber ja nach einer Weile. Und dann fing es ja eigentlich erst an.
Ja, also, ja, mit einem Freund von mir zusammen habe ich das gemacht. Und wir haben gemerkt, das ist gut, wenn die, unser Job könnte sein, dafür zu sorgen, dass sie einmal in der Woche ein leckeres Essen kriegen. Wobei, wenn sie überhaupt so lecker war, wir haben meistens, glaube ich, einen Nudelsalat gemacht, weil wir das als Studenten am einfachsten
konnten. Sie haben sich das, unser Job, sagen Sie, Sie haben sich das zur Aufgabe gemacht?
Anfangs.
Einmal die Woche für Essen zu sorgen.
Genau, genau. Und das war ja so nach der Devise, wenn man miteinander isst, erfährt man auch was voneinander. Also sich an einen Tisch beziehungsweise auf eine Wiese setzen, um eine Decke rum und mit Tellern und ja, wir haben versucht, den Salat so lecker wie möglich zu machen. Dann aber irgendwann gemerkt, das ist gar nicht unser Job, das finden die klasse, das können die übernehmen.
Also, Moment, das geht mir zu schnell. Das finden die klasse. Also sie fanden das schon nett, dass sie immer mit dem Nudelsalat ankamen.
Ja, und ja, und vor allem, ja, das, ich habe mir da nie einen Gedanken darüber gemacht, dass sie uns akzeptiert haben. Das war aber für mich selbstverständlich, aber es ist gar nicht selbstverständlich.
Nee. Aber Sie haben gesagt, und dann habe ich gemerkt, das ist nicht unser Job, können die selber machen. Was heißt das?
Das heißt, ja, man muss einkaufen gehen, die Nudeln kochen oder sich überhaupt einen Gedanken machen, was kochen wir heute? Machen wir eine Suppe oder sonst was? Was gehört dazu?
Aber das war doch jetzt genau das, was Sie sich zur Aufgabe gemacht hatten.
Ja, aber das war nur unser Einstieg. Damit haben wir uns quasi eingekauft, würde ich mal sagen. Ne? Also wir haben was mitgebracht, weil wir von denen ja ihre Geschichten hörten. Die haben uns ihre Geschichten erzählt, wir haben ihnen das Essen gebracht. Das war sowas Gegenseitiges. Jeder gibt was und empfängt was. Und dann haben wir im Laufe der Zeit gemerkt, das ist so eine tolle Geschichte, dieses einmal in der Woche miteinander essen, dass wir das institutionalisiert haben, weil dann immer noch andere auch dazu kamen. Es wurden mehr, das hat sich rumgesprochen in der Szene. Und auf einmal hatten wir statt 15 immer um die 30 Leute. Und dann merken wir, oh, das wird für uns, auch mit unserem Studium, doch ein bisschen anstrengend und auch für den Geldbeutel. Also haben wir in der Gruppe gesammelt und gesagt, so, wer übernimmt das nächste Essen? Und auch im Hintergrund dieses, dass die füreinander Verantwortung übernehmen. Und weil keiner kocht von normalerweise von Wohnungslosen für 30 Leute Essen. Und das ohne Herd eigentlich. Oder, also jedenfalls unter schwierigen Bedingungen.
Dann kam die Suche nach einem Raum und einem Ort. Das kennen Sie dann ja spätestens seitdem in Ihrem Leben. Ja. Und in der evangelischen Gemeinde ging das nicht, aber bei der Heilsarmee ging es wohl. Seitdem preisen Sie die Heilsarmee.
Ja, genau, genau. Also bei der Heilsarmee, die sagen eben nicht, die stinken oder man weiß nicht, ja, die klauen vielleicht oder wer weiß, dann ist es unordentlich. Oder da haben wir Angst vor, das macht unseren Senioren Angst und all so ein Kram. Aber die Heilsarmee, die geht einfach ganz, ganz offen auf diese Menschen zu, hat sich das zur Aufgabe gemacht, denen das Evangelium auch zu verkünden. Also die Gnade Gottes und das Ja Gottes zu jedem, egal wer er ist. Und die ziehen das wirklich durch mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich wirklich meine, ich habe trage in der Regel keinen Hut, aber wenn ich einen hätte, würde ich den tief vor denen ziehen und sagen, ihr seid, macht eine tolle, tolle, wichtige Arbeit.
Da haben Sie das angefangen und dann haben Sie beschlossen, Obdachlose gehören für mich immer zu meinem Leben dazu, egal wo ich bin. Das ist auch heute in der Südstadt so. Die Straßenkinder, es kommt gleich. Also es kommt, das erzählen wir noch. Ja. Ne? So, also ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass sie sich diesen.
Das sind also für die Stadt gilt das, ne? Also fürs Leben in der Stadt.
Und in der Südstadt sagen sie eben heute, ich möchte dieses 7-Sterne-Obdachlosenhotel. Das haben wir jetzt so oft gesagt, dass sie bitte einmal erklären, was das ist.
Ja. Das ist eine Idee, die aus dieser Studentenzeit kommt, in der Arbeit mit den Wohnungslosen. Da hatten wir so ein Haus schon mal im Blick, das selbstverwaltet wird, zwar von Sozialarbeitern begleitet, aber letztlich in die Verantwortung der Leute selber gegeben wird. Und das soll Holzboden, Holzfußboden haben, ne? Kann man mit Hunden gut, ne, sauber machen. Es hat eine Lebensqualität, kein Laminat, ne, keine billigen Geschichten, sondern Sachen, die auch eine lange Haltbarkeit haben. Ordentliche Möbel und keine Pappmaché-Möbel, was weiß ich, was es so alles gibt. Also Sachen, die echt sind und mit Künstlern gestaltete Wände und Räume, so dass ich als dass der einzelne Mensch, der sein eigenes Zimmer, und ich sage es immer, sein eigenes Klo hat, sagen kann, ja, ich bin ein Mensch, ich bin das wert. Ich bin das wert. Und wer sagen kann, ich bin das wert, der spürt, dass er eine Würde hat und fängt auch an, wieder anders zu leben.
Also das ist einfach so ein roter Faden, der sich von Ihrem Theologiestudentendasein bis heute durchzieht, dass Sie sagen, ich möchte mit daran arbeiten, dass Menschen, die auf der Straße leben, einen würdevollen Ort haben. Ja. Nach dem Studium und nach der ersten Stelle oder nachdem Sie das alles so abgeschlossen hatten, sind Sie nach Kolumbien gereist. Das ist ein ganz neues Kapitel in Ihrem Leben und das klappen wir gleich zusammen auf. Hans Mörter, unser Gast in der Sendung Domradio Menschen. Lassen Sie uns in ein Flugzeug steigen und um die Welt, um die halbe Welt sind wir. Genau, um die halbe Welt nach Kolumbien reisen. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man nach dem Studium sagt, ich will jetzt mal eine Weile nach Lateinamerika gehen. Was haben Sie da gemacht und was wollten Sie da machen? Also jetzt von der Stelle, von dem, was Sie sich vorgenommen hatten.
Also erstmal wollte ich einfach dritte Welterfahrung machen. Also nicht nur mal für ein paar Wochen irgendwo hinfahren oder in irgendwelchen dritte Weltgruppen sein, sich da engagieren, sondern ich wollte sozusagen den Stachel im Hintern spüren.
Warum?
Mit der Wirklichkeit anders konfrontiert sein, täglich. Also mich auseinanderzusetzen, begegnen, ne, erleben. Und das geht nur, wenn man hinfährt und nicht drüber redet. Oder meint, wir wissen jetzt, was gut ist oder so. Ne, sondern nee, lernen erstmal. Gar nichts wissen, lernen. Und so landete ich dann eben in Kolumbien. Ich wollte eigentlich nach Neu-Delhi, das ging aber nicht. Also,
okay.
Ich habe Kolumbien nicht direkt ausgesucht. Aber so ist das. Das, was richtig ist, passiert teilweise von ganz alleine. Es war das Richtige für mich. Und ich war dort in der deutschen Auslandsgemeinde, da gab es eine Vakanz, also der evangelische
also
Pfarrer ging.
Pfarrer
und ich bin als genau, habe die Pfarrstelle dann jahrelang versorgt und Unterricht gegeben an der deutschsprachigen Schule.
Das ist der offizielle Teil. Der inoffizielle Teil ist, dass Sie ganz bald mit Jungs auf der Straße zusammengesessen haben.
Ja, genau.
Das haben Sie aber aufgesucht, das wollten Sie so, oder?
Ja, genau. Das war ja ich wollte ja nicht nur das Behütete, was ich aus Deutschland kenne, also die deutsche Auslandsgemeinde, das ist ein Ghetto für sich, sondern ich wollte wissen, was passiert in Bogotá, in dieser brodelnden Stadt, wo ist da die Kultur, wo sind da die Menschen und die Straßenkinder, die sieht man ja jeden Tag, über die sind einfach wahnsinnig präsent.
Die warten aber nicht darauf, dass der große Hans aus Deutschland sich auf den Boden mit ihnen setzt und sagt, hallo, wer bist du denn? Hola, ¿qué tal?
Nee,
warten die eigentlich nicht drauf? Gar nicht.
Kann ich die Geschichte dann erzählen? Ich sitze am Straßenrand.
Sie können alles, aber erzählen Sie doch, wie Sie in Kontakt mit ihnen gekommen sind, weil die warten doch nicht auf Sie.
Nee, genau. Den Kontakt muss man sich dann natürlich suchen.
Die sieht man, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man mit denen was macht.
Nee, das ist ähnlich wie mit den Obdachlosen während dem Studium. Ne? Also einfach, ich gehe los und gucke dann, wer ist denn in Kontakt mit denen? Und das ist ja erstmal doch was komplizierter in so einer fast 16 Millionen Stadt, genau weiß man es gar nicht genau. Ich habe mich erkundigt und dann erfahren, dass das kolumbianische Rote Kreuz einen alten norwegischen Krankenwagen hat, so einen großen Krankenwagen, also so einen Ambulanzwagen. Und da fuhren Medizinstudenten durch die Gegend und haben nachts, so ab 9:30 bis so 4 Uhr morgens, geheime Plätze abgefahren, wo dann Straßenkinder warteten, um ambulant versorgt zu werden oder eine Überweisung für ein Krankenhaus zu bekommen, weil die hatten keine Krankenversicherung, die hätten keine Chance gehabt, im Krankenhaus operiert zu werden, irgendwie behandelt zu werden. Und das waren über Medizinstudenten, Freunde, habe ich das rausgekriegt und durfte dann da jeden Freitag mitfahren und habe das dann also auch lange Zeit gemacht und dadurch natürlich ganz, ganz viel erlebt.
Sie haben dann auch gedacht, ich muss noch Medizin studieren?
Ja,
das
genau.
Haben Sie später nicht gemacht, aber das ist daraus entstanden.
Ich dachte immer, Medizin ist nichts für mich. Also das hatte mich schon immer auch fasziniert. Albert Schweitzer, und der hat ja Theologie und Medizin gemacht. Ich merkte, also ich kann Blut sehen. Ich dachte immer, ich kann kein Blut sehen. Aber es kam immer daher, dass ich das Blut immer mit Gewalt in Verbindung gesetzt habe. Und wenn ich dann die Gamines in Straßenkinder gehalten habe, die verletzt waren und unsere Mediziner, die versorgten. Also mein Job war der Beruhiger. Ne? Ich war der Freund dann der Kinder, der einfach mit denen spielte und sie, ja, und sie festhielt und ihnen Vertrauen gab. Dann meinte ich, nee, das irritiert mich überhaupt nicht. Eine Freundin von mir, eine kolumbianische Freundin, studierte Medizin, hat mich mal in die Pathologie mitgenommen und da entdeckte ich also das Abenteuer Mensch mit all diesen Venen und Adern und Muskeln und dachte, wow, das ist es, was nicht nur reden, sondern eben auch, auch handeln.
Das hätte ja stattfinden müssen bei der Rückkehr nach Deutschland, aber da waren sie mit ganz anderen Sachen beschäftigt, weil nach Kolumbien gehen war im Nachhinein nämlich viel einfacher, als nach Deutschland zurückzukommen. Ja. Sie haben ich habe im Fragebogen schon danach gefragt und dann haben sie gesagt, das deutsche Leben war mir fremd geworden.
Ja.
Die Menschen, die Probleme, alles war ihnen fremd geworden.
Ja, ja.
Wie haben Sie das denn gelöst? Also Sie waren ja ein bisschen aus der Welt gefallen.
Dann. Ja, kann man so sagen. Also ich hatte einfach ganz tiefe, enge Freundschaften in Kolumbien bekommen in diesem Jahr. Also die Freunde, kolumbianischen Freunde sagen, das war kein Jahr, sondern das waren 10 Jahre, die du hier warst. Und so war das für mein Leben eben auch. Es war eine sehr, sehr erfüllte, sehr, sehr intensive Zeit, die meine Augen einfach nochmal ganz anders geöffnet hat. Ne? Also auch, ja, für andere Wirklichkeiten oder auch für die Leichtigkeit des Seins, also Salsa tanzen, ne? Dass das nicht nach 1, 2, 3 geht, wie man das hier lernt. Ne? Ich finde das ganz fürchterlich teilweise, dass wir alles aus allem ein System machen müssen und dass man in Kolumbien das Learning by Doing macht. Da ist die Musik, da ist die Atmosphäre, da sind die Leute und es wird immer getanzt. Also tanze ich mit. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und auf einmal sage ich, huch, ich kann ja meine Hüfte bewegen. Die konnte ich bis dahin nicht bewegen. Also ich bin geheilt. Ne? Mhm. Ich war ein Hüftler und bin auf einmal ein Hüftbeweger. Ja, wunderbar. Also ich erlebe Freiheit und vor allem ganz viel Unkompliziertheit. Oder da ist ein großes Drama passiert, was ganz fürchterlich ist. Und da weint eine Frau, weil sie ganz entsetzt ist. Und in der nächsten Sekunde fängt die an zu lachen und sagt, na klar, sowas kann nur mir passieren. Und jetzt gucken wir, was machen wir denn jetzt? Ne? Also die immer wieder dieses Lösungsorientierte und in Deutschland eher dieses Sperrige, das ist ein Problem, das geht nicht. Und aber wenn wir das machen, dann passiert das. Ne? Also so dieses Bedenken und ja, so mehr gebremst leben und vor allem alles ist ordentlich. Man muss pünktlich sein und alles ist gerade und ich fand dieses Chaosprinzip dann doch eigentlich sehr, sehr schön, auch dass man durchaus nachts schon mal über die rote Ampel fahren darf. Also in Kolumbien macht man das eigentlich immer. In Deutschland ist das schlecht, wenn ein Polizeiauto hinter einem steht.
Wie haben Sie es denn jetzt gelöst?
Ich bin wieder zurückgefahren nach Kolumbien. Also ich habe 1,5 Jahre dann hier in Deutschland so mit engem Kontakt, also mit Freundinnen zu besuchen aus Kolumbien verbracht und überlegt und geguckt und auch geredet. Ich habe einen Teil meiner Freunde verloren, die mich nicht mehr verstanden haben, die ich nicht mehr verstanden habe. Dafür eigentlich neue gewonnen. Und also weil der Blick ein anderer war. Und dann bin ich einfach zurück. Ich muss zurückfahren, um zu sortieren. Wo gehörst du jetzt hin? Musst du irgendwie einen Job in Kolumbien suchen? Oder in Lateinamerika, in einem anderen Land? Oder gehörst du doch nach Deutschland? Oder wie verbindet sich beides? Und durch diese Rückreise und das Treffen der Freunde und das Reden doch und das Erleben merkte ich, ich habe 2 zu Hause. Mhm. Das ist irgendwie, ich hab 2 Nationalhymnen, ne, die mich bewegen.
Als Sie wussten, ich habe 2 zu Hause, da war es gut.
Da war es gut. Und dann bin ich wieder zurück und wusste, okay, ich will auch als Pfarrer arbeiten. Das hätte ich in Kolumbien nicht so gekonnt, so einfach. Und habe mir dann ja meinen Weg gesucht, aber immer in enger Anbindung an Kolumbien, viel dahin gefahren und eine Menge Projekte auch gemacht bis heute.
Niedergelassen haben Sie sich ja dann
tatsächlich
in Köln, das wissen wir ja schon, aber noch nicht. Warum das gar nicht so einfach war mit dem sich Niederlassen in der Südstadt, das erzählen wir dann nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen heute mit Pfarrer Hans Mörter, Pfarrer in der Kölner Südstadt. Am Anfang haben wir schon mal versucht, so ein bisschen so ein Szenario zu zeichnen, was das bedeutet, in der Südstadt zu leben. Also es ist ein buntes Viertel von vielen Migranten bis zu vielen Kabarettisten und Künstlern, also wo so, ich sag mal, wo die bürgerlichen Gesetze so ein bisschen außer Kraft gesetzt sind. Kann man das so sagen?
Ein bisschen, ja.
Ein bisschen.
Ja, genau.
Aber jedenfalls mit, so verstehen sich die Menschen.
Ja, das ist viel Kreatives, sehr viel Lebensfrohes, sehr viel Begegnungsqualität einfach auch. Also beim Einkaufen eben, ne, da, ich sag mal, ich will ein Brötchen einkaufen, das ist ein Weg von 100 Metern und ich brauche dafür 2 Stunden. Und das ist schön.
Immer?
Nicht immer, das liegt ja an mir. Also ob ich das jetzt auch will und anhalte und
weitermache. Ob sie es zelebrieren oder ob sie...
Aber das machen eben, das passiert viel. Ne? Das heißt,
sie kennen, also die Menschen kennen sich untereinander.
Ganz genau, so Dorf.
Nicht nur den Pfarrer, sondern auch sich selber.
Untereinander,
auch
ganz
untereinander.
Genau. Ja, ja.
Am Anfang habe ich gesagt, sie sind bekannt dafür, dass sie ganz spektakuläre Dinge machen. Und dass sie ganz viele Dinge machen. Wir haben jetzt ein bisschen über die spektakulären Dinge gesprochen, ein bisschen über die Obdachlosenarbeit gesprochen, aber das sind ja so die zwei Extreme. Mhm. Was findet denn im Laufe des Jahres oder der Woche alles einfach statt? Was ist Ihnen wichtig?
Also viele Gespräche, also Seelsorge, Beratung von Menschen. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Trauerarbeit. Das steht bei mir ganz, ganz, ganz hoch oben. Also zu gucken, wie Menschen zu begleiten in ihrem Schmerz und da nach Wegen und Umgang mit zu suchen und sie wieder gehfähig zu machen. Ich finde das Schönste, Menschen dabei zu helfen, die vor einer Treppe stehen und die für unbezwingbar halten. Die liegt im Dunkeln, sie wissen, das ist eine lange Treppe und die ist vielleicht sogar ewig lang. Die Stufen sind unterschiedlich hoch, also diese Lebenstreppe. Und das Geländer ist auch nicht richtig zu sehen. Und ich gebe erst mal die Hand und sage, hier, das ist dein Geländer, hier ist meine Hand, ich halte dich jetzt. Und jetzt gehen wir zusammen, Seite an Seite, ein paar Schritte und suchen die erste Stufe. Und wenn ich mit denen, und die erste Stufe ist so, das heißt, wenn ein Mensch bei einer Treppe den Fuß hebt, um auf die erste Stufe zu treten und den Fuß auf die Stufe setzt, ist der zweite Fuß direkt schon in Bewegung, automatisch. Mhm. Und das verstehe ich als meine Aufgabe, die mich sehr erfüllt in der Begleitung von Menschen, sie an diesem Punkt zu bringen, dass sie den ersten Schritt mit mir machen und ab da und ich dann ihre Hand loslasse, ist also. Siehst du, und du findest auch dein Geländer selber und du findest die Stufen ab jetzt selber in dem Tempo, das du selber vorgibst.
Das sind 1:1 Geschichten, das ist viel Gespräche, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die in ihre Gemeinde kommen. Die kommen nicht nur in den Sonntagsgottesdienst, die kommen auch dahin, die sind auch voll, aber es gibt ja noch viele andere Angebote, viele kulturelle Dinge zum Beispiel. Was haben Sie denn an Angeboten über das Jahr verteilt im Köcher? Ja, ich weiß, wir könnten die Sendung verdoppeln, damit wir, aber...
Das ist schon breit gefächert. Und da machen auch eine Menge Leute mit, weil ich das alleine gar nicht könnte. Mhm. Also bei uns finden viele Konzerte statt. Es finden ganz hochkarätige Kunstausstellungen statt. Ich nenne das Eingespielen in der ersten Liga. Also es ist schon mit besonderen Künstlern, die unseren Turm bespielen. Fünf ganz, ganz, ganz spannende Räume, mit denen man in den Dialog gehen muss. Sich auseinandersetzen muss, die auch das Verstehen sehr herausfordern. Das Organisieren der K-Woche zum Beispiel mit einem Kurator und mit einem fantastischen Gemeindeglied zusammen, der extra dafür mal aus Berlin kommt, der lange in Köln gelebt hat, mit dem ich ganz eng verbunden bin, der ist 80 Jahre alt, also ein unglaublicher Mensch, mit dem zusammen zu konzipieren, wie gestalten wir in diesem Jahr die Passio, die K-Woche. Mhm. Also zum Beispiel, wir legen die ganze Kirche mit Rollrasen aus in diesem Jahr. Das ist der Künstler Rochus aus, mit dem wir da zusammenarbeiten, also wo wir Künstler einbeziehen und in so einen Prozess gehen. Das macht man eben Wochen vorher, teilweise Monate vorher schon. Was machen wir in diesem Jahr? Welche Zeichen setzen wir? Nein, kein Gras drüber wachsen lassen. Wir setzen den Garten Gethsemane in die Kirche, ganz grün, ganz lebendig. Und fragen dann per Toncollagen, wo bist du, warum schlägst du mich? Und das sind diese beiden Sätze wiederholen sich die ganze Zeit. Das erreicht eine Tiefe, ist unglaublich. Da brauche ich keine Predigt mehr heute, nichts mehr sagen.
Darüber tun Sie das dann noch nicht?
Nein, da verzichte ich gerade Freitag drauf, weil ich finde, da sollten wir den Mund halten und uns aussetzen. Und dann ist das, dann entsteht dann Geschehen mit den Künstlern zusammen, das ergreift uns einfach. Und dazu einfach katholische Eucharistie, bei uns Abendmahl und fertig. Und Segen. Dann wir haben politische Veranstaltungen. Also wir waren im Maidan sehr, also es gibt vieles, was auch sehr aktuell geschieht, wo einfach eine Not da ist. Also der Kontakt mit Künstlern auf dem Maidan, die in Not waren im Februar, wo wir sehr viel gemacht haben. Zum Thema Syrien und dem, das ist ja fast schon ein Genozid. Das Drama der Flüchtlinge, die nicht nach Deutschland kommen, weil die Konsulate damit überfordert sind, die Deutschen. Das ist auch viel organisieren und immer wieder gucken, wo sind die Menschen, die mithelfen, die was übernehmen.
Aber Sie bieten auch viele Veranstaltungen noch an, also über die Konzerte hinaus, wo die Menschen kommen können, was weiß ich, Tanze den Mai oder irgendwie
sowas. Ja klar. Also in der Kirche wird regelmäßig auch getanzt. Das gehört
deswegen,
fest
das meine
dazu.
Ich, um das einfach, ich hätte gern, dass ich mir vorstellen könnte, wie breit das Spektrum ist. Und das findet ja einfach alles immer in der Kirche statt.
Das ist ein ganz breites Spektrum, weil so meine Vorstellung auch mit dem Kirchenvorstand, mit den Presbytern zusammen, das haben wir so mal definiert, Kirche ist Lebensraum. Das heißt, da darf alles stattfinden, was uns als Menschen ausmacht. Also da steht der Sarg und wir trauern. Wir feiern Gottesdienst, wir machen Heilungsgottesdienste, Salbungsgottesdienste, wir machen Tango-Gottesdienste, wo auch der Tango die Musik ist und der Tanz dann eine große Rolle spielt, wo es um die Würde des Menschen geht. Wir machen Diskotheken und Flohmärkte in der Kirche auch oder Workshops oder wir arbeiten mit einer Tonne Ton, mit vielen, vielen Menschen und machen dann eine Riesenskulptur draus in einem Gottesdienst, einem Werkstattgottesdienst. Also es ist eine große Bandbreite. Also weinen, lachen, klagen, trauern, tanzen. Alles gehört dazu. Das macht unser Menschsein aus. Und das qualifiziert auch den Kirchraum als was Besonderes, weil alles kann ich vor Gott tun.
Hans Mörter, heute unser Gast hier in dieser Sendung Domradio Menschen. Viel von dem, was ich am Anfang gesagt habe, haben wir eingelöst, darüber haben wir gesprochen. Mhm. Aber ich habe auch gesagt, da gibt es noch das Don Camillo-Ding. Ne? Ich habe mit Gott so ein Don Camillo-Ding und darüber müssen wir auch reden. Und das habe ich noch nicht eingelöst und deswegen reden wir da jetzt drüber.
Ja, gerne.
Mit Gott habe ich so ein Don Camillo-Ding. Also ich liebe Don Camillo. Ich merke, dass meine Kinder zum Beispiel nicht mehr wissen, wer das ist. Wenn wir dann aber zusammen mal auf YouTube da reingucken, dann lachen die auch. Genau. Aber vielleicht müssen wir nochmal kurz sagen, wer Don Camillo ist. Ja. Don Camillo und Pepone, ne? Dieses klassische italienische Traumpaar.
Ja. Also der Pepone fehlt mir. Im Augenblick habe ich keinen Pepone.
Wir haben keinen Pepone, nee,
aber, aber dafür gibt es 3 neue Glocken in dem Kirchturm zum ersten Advent. Mhm. So wie das 1907 mal geplant war. 6 Glocken statt nur 3. Also ich habe es mit dem Turm, mit den Glocken auch wie Don Camillo. Es ist so ein direktes Verhältnis. Ne? Dieses so, wenn ich aufs Fahrrad steige und irgendwo hinfahre, denke ich,
also Don Camillo steht immer in seiner Kirche und egal wo er ist, er hebt immer so schräg nach oben links den Blick und so ein bisschen charmant, ein bisschen kokett, ein bisschen zerknirscht ist er meistens auch noch dabei und da hängt immer ein Kruzifix und mit dem redet er dann. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie mit einem Kruzifix reden.
Nee, mit dem Kruzifix rede ich nicht, sondern das ist eher so der innere Blick nach oben. Mhm. Ne? So dieses, so ich bin in der Leitung, ne? Ich bin da connected, sag mal so modern. Also ich sage, ne, ich steige das Fahrrad und sage, pass jetzt bitte auf mich auf. So zum Beispiel. Oder ich spiele Lotto, ne, weil ich mag, ich brauche.
Sie spielen Lotto?
Nein, ich kann es nicht richtig. Eigentlich nicht. Mein Vater hat es immer gemacht und hat nie gewonnen, deswegen wusste ich, das ist nichts. Aber mit sowas gewinne ich sowieso auch nie.
Aber Sie machen es trotzdem.
Ja, ich brauche Geld für das 7-Sterne-Hotel, für all die Projekte und auch für Menschen in Not. Ich brauche einfach ständig Geld. Und irgendwie reicht es vorne und hinten nie. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt spiele ich Lotto. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt stell dich doch nicht so an, hilf doch bitte mal. Du weißt, wir brauchen das Geld. Dann habe ich Zettelchen gemacht, die Nummern draufgeschrieben, mich im Lottoladen erkundigt, wie das mit der Zusatzzahl war, dass ich ja alles richtig mache. Habe dann diese Zettelwürfelchen auf den Altar geschmissen und da dann die 6 rausgepickt und immer so ein bisschen dann nach oben geguckt, sag, komm, jetzt, ne, bitte, du weißt doch, ne, also wäre doch so einfach, ne, also ne, jetzt mach's doch mal möglich. Und dann bin ich zum Lottoladen gegangen, habe das alles gemacht und dann habe ich die Zielung vergessen und alles Mögliche und erst Montag, ach ja, steht ja in der Zeitung, habe dann geguckt und ich hatte 2 richtige, da war ich glücklich. Dass ich,
das waren dann ja bestimmt dann 4,20 Euro.
Ja, dann habe ich, ja, nee, gar nichts. Dann habe ich so auch wieder so gesagt, ja, so Don Camillo, danke Gott, ich weiß, es geht anders. Aber danke, dass du mich nicht ganz hast hängen lassen. Mhm. Und seitdem habe ich das nie wieder gemacht und es geht auch anders.
Sie haben es als Zeichen genommen, dass es der falsche Weg ist.
Ganz genau, es ist der falsche Weg, weil das entmündigt ja die Menschen, die mir helfen sollen. Ne? Es gibt einfach viele Menschen, die helfen wollen und die es dann auch tun. Und auf die soll ich vertrauen und das tue ich auch und das funktioniert auch irgendwie.
Aber da steckt ja noch mehr hinter, also dieser katholische, geistliche, italienische Don Camillo in den 50er Jahren, der hat ja auch eine bestimmte Haltung der Welt gegenüber. Identifizieren Sie sich denn auch mit diesem Don Camillo?
Ja, also konservativ bin ich natürlich nicht, wie Don Camillo ist. Aber
oh, der
aber
war das, doch nicht konservativ. Man muss das schon in seiner Zeit denken,
ja,
oder?
Genau, es ist also, in seiner Zeit. Aber was ihn ja ausgemacht hat, ist ja ein ewiger Kämpfer für die Menschen gewesen.
Ja. Na,
das war ja seine Stärke und die hat ihn letztlich auch mit dem Kommunismus Bürgermeister Pepone verbunden, weil der die gleiche Liebe hatte. Die hatten nur 2 verschiedene Fahnen, unter denen sie marschierten. Aber eigentlich war es eine gemeinsame. Mhm. Ne? Weil es diese Menschenliebe-Ausrichtung war und dieses für die Eintreten bis zum geht nicht mehr. Das habe ich auch.
Ja. Ist es Ihnen denn wichtig? Oder die Menschen, die so alle zu Ihnen kommen, Sollen die auch so ein Don Camillo-Verhältnis mit Gott kriegen?
Nö, das ist mein persönliches Ding. Hm. Ich freue mich natürlich, je unverkrampfter es ein Gottesverhältnis ist, ein alltägliches Gottesverhältnis, wo ich nicht bestimmte Formen beachten muss, wo ich nicht bestimmte Riten einhalten muss, eine Formelsprache oder sonst was, sondern wo ich so eine direkte Begegnung habe, aus jeder Situation heraus diese Möglichkeit habe, da gibt es eine Erreichbarkeit für mich und vielleicht auch, da gibt es auch jemanden, der weiß um mich und guckt auch zu mir. Ne? So, und das begegnet sich gegenseitig. Und das ist eine tolle Geschichte.
Wie ist denn bei Ihrer Tochter? Versuchen Sie das denn da weiterzugeben?
Ja, aber ich habe auch mal überlegt, ich bete mit ihr nicht regelmäßig. Ich bete mit ihr ab und zu, wenn es um irgendwas geht. Dann tun wir das, wenn, für die Oma zum Beispiel, für jemanden aus ihrer Klasse.
Und warum nicht regelmäßig?
Weil ich das selber auch nicht tue. Also ich kenne das von meiner Mutter, müde bin ich, gehe zur Ruhe abends und mittags komme ja Jesus an unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und das kenne ich, das praktiziert sie auch weiter, das kriegt so meine Tochter auch mit, aber ich mache das anders. Ich rede dann mit ihr drüber und sage, boah, das ist schön, dass wir essen können. Also sie versucht das zu erklären ein Stück weit und dann sage ich, und dann ist es schön, einfach zu Gott sagen zu können, danke.
Also Amen. Sie nur das Ritualisierte machen Sie nicht jeden Tag, aber Sie beten schon jeden Tag. Achso, okay.
Nee, jeden Tag würde ich auch nicht sagen, sondern regelmäßig immer wieder. Hm. Aber da kann ich nicht sagen, dass das jeden Tag ist, weil ich das selber auch nicht so praktizieren. Hm. Das ist so dieses Gefühl, ich bin verbunden. Das versuche ich meiner Tochter zu vermitteln. Du kannst vertrauen, du bist nicht allein. Hm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil dann wird sie ihre eigene Sprache und ihre eigene Form entwickeln. Vielleicht wird sie dann irgendwann sagen, ich mache das aber jeden Tag. Ne? Hm. Anders als du, Papa. Dann finde ich das auch gut. Aber jeder muss da seinen eigenen Weg finden.
Mindestens ein Projekt oder einen Wunsch oder einen Traum von Ihnen, der noch offen ist, den kennen wir schon. Das ist dieses 7-Sterne-Obdachlosen-Hotel. Wir können, Sie haben es hier heute wieder versucht, uns zu sagen, wir brauchen dieses eine Haus in der Kölner Innenstadt. Hiermit habe ich es dann jetzt auch nochmal probiert. Aber was ist denn noch offen? Also wenn Sie jetzt gucken, was wünschen Sie sich, was noch passieren soll?
Oh, das ist groß und vielleicht auch ganz einfach klein. Ich wünsche mir, dass Menschen wieder aufwachen in unserer Zeit und entdecken, wie kostbar sie sind. Und dass die anderen auch kostbar sind und wie wir das miteinander in unserer Gesellschaft wieder hinkriegen. Also weg von dieser Billigmentalität, leg das Handy mal aus der Hand, sei nicht immer auf das Handy empfangen, sondern versuch mal anders zu empfangen. Ne? Und dann achte darauf, wo du einkaufen gehst. Geh in die Läden einkaufen, die zu deinem Stadtteil gehören und bestell nicht bei Amazon, weil sonst gehen die Läden ein. Also achte auf die Qualität deines Stadtteils. Siehst du andere noch? Flirte gehört für mich genauso dazu. Also wenn ich unterwegs bin, muss ich in die Augen gucken können. Mhm. Und dann nickt der andere mir zu und ich umgekehrt. Und mir geht's schon wieder gut. Und das geht aber nicht mit Handy in der Hand. Also das Menschsein wieder als was Kostbares wahrzunehmen und darauf zu achten, was passiert damit in unserer Stadt und damit unsere Stadt auch zu behüten.
Das heißt, Sie wünschen sich, dass die Menschen einfach mehr von sich und von ihrer direkten und ihrer großen Umgebung mitbekommen.
Ja, in Begegnung wieder gehen und nicht denken, die Welt ist das kleine Ding um mich herum und ich gucke, wie ich so billig und so günstig wie möglich damit durchs Leben komme. Das ist eine ganz, ganz schlimme Einstellung und die grassiert im Augenblick so was Autistisches und ich möchte wieder zur Begegnung kommen.
Das heißt, dann wünsche ich Ihnen jetzt, dass Sie noch viele Menschen wachrütteln, dass Sie gar nicht erst autistisch werden oder wenn Sie es geworden sind, dass Sie wach werden. Und ich wünsche allen, die zugehört haben, dass da vielleicht irgendwas bei war, was Sie heute Morgen ein bisschen wach gemacht haben. Dann lassen Sie die Augen auf und nicht wieder zumachen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.